Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Ein junger Mann in goldig bestickten Kleidern auf einem Ross und rundum Menschen, die tanzen und feiern. So wird der Bräutigam in Indien zu seiner Braut begleitet. Die indischen Hochzeiten, die sind weltbekannt, farbig, laut und mit Hunderten von Gästen. Aber bald schon ohne eine der Hauptdarsteller, nämlich ohne die Braut. In Indien gibt es immer weniger Frauen. Das hat die letzte Volkszählung deutlich gezeigt. Auf 1000 Buben im Alter von 0 bis 6 kommen im Schnitt gerade mal 900 Mädchen. Die Mädchen sind unerwünscht und werden noch bevor sie überhaupt auf der Welt sind, getötet. Was das heisst, das gehört Sie jetzt in der Reportage von der Regola Rutz.
Delhi, 13. April 2006. Im 5-Sterne-Spital Apollo auf der Neonatologie stehen 7 kleine Bett mit 7 Neugeborenen. An der Wand hinter dem kleinen Bett hängen die ein weisses, rechteckiges Papier. «I'm a boy» steht dort drauf, blau geschrieben. Oder «I'm a girl» in roten Buchstaben. An diesem Tag im April kleben 6 Zettel mit blauer Schrift an der Wand. Nur ein einziger Zettel weist auf ein Mädchen hin. Und sie ist erst eine Ausländerin, eine Schweizerin. Ein Mädchen auf 6 Buben, kein Zufall, sondern Alltag in Indien. Nur gerade 20, 30 Kilometer außerhalb der boomenden und lauten Hauptstadt Delhi, im Bundesstaat Uttar Pradesh, in dem Bundesstaat also mit den meisten Einwohnern, ist die 30-jährige Gita daheim. Die Gita und ihre Familie, ihren Mann, die 3 Töchter und der Sohn, leben in einem Dorf, zmitzt in Zuckerrohrfeldern. Eigentlich ein hübsches Dorf, mit dunkelrosaroten Bougainvilliers an den Bachsteinwänden der Häuser und Affen, die mit den Jungen am Bauch von einem Dach aufs nächste springen. Aber das Dorf wirkt wie ausgestorben. Menschen sieht man kaum. Ab und zu kommt ein Mann entgegen, Frauen sieht man keine. Die Strassen sind zum Teil aus festgestampfter Erde, zum Teil aus Bachstein gemacht. Sie sind eng, für Ochsen angebaut, Auto haben kaum Platz. Auf beiden Seiten der Strasse und direkt den Hausmauern an hat es eine dünne Abwasserrinne. Kleine Auffahrten über die Wasserrinne führen zum Haupteingang der Häuser. Grosse, manchmal farbige Tore aus Holz. Die Häuser sind alle gleich gebaut. 1 bis 2 Stück, ein flaches Dach mit einer Terrasse, wo die Bewohner Kuhfläden trocknen, Brennmaterial zum Kochen. Gegen aussen wirken die Häuser zu, Fenster hat es kaum. Nur das Tor führt ins Innere der Häuser, in einen grossen Innenhof. Auf der einen Seite des Innenhofs hat es ein paar Kühe, auf der anderen ein Ziehbrunnen, wo die Frauen Kleider waschen. In der Mitte spielen Kinder und ein paar Männer hocken zusammen auf einem sogenannten Kat, einer Art Holzbett. Vom Innenhof gehen verschiedene Zimmer weg. In diesen Zimmern wohnen die Eltern und die Söhne mit der Frau und dem Kind. Auch die Gita und ihre Familie lebt in so einem Zimmer. Zusammen mit den 4 Kindern sitzt sie auf einem breiten Bett in ihrem Familienzimmer. Es ist dunkel. Fenster hat sie keine. Vor 15 Jahren ist die Gita in das Haus gekommen. Selber noch ein Kind.
Meine Pitaji ne Sadi meri ne hamari nu kar di thi ke ek to bina maa ki ladkiyan ka.
Ich wurde mit 16 Jahren verheiratet und mein Vater gab mir eine Mitgift. Weil ich keine Mutter mehr hatte, verheiratete mich mein Vater sehr früh. Mein Mann sah sehr gut aus und es war okay für mich. Jetzt hasse ich ihn für das, was er mir antut. Damals arbeitete mein Mann auf dem Feld, jetzt nicht mehr. Früher trank er, aber heute nicht mehr. Er möchte nicht arbeiten. Auch wenn ich ihm sage, er soll eine Arbeit suchen, bleibt er einfach zu Hause. Ich weiß nicht wieso. Er ist erst 34 Jahre alt. Ich arbeite manchmal als Taglöhnerin auf den Feldern für 60 bis 80 Rupien pro Tag, aber nicht regelmäßig, nur ab und zu.
Nur ab und zu also kommt die Familie zu etwas Geld. Für einen Tag Arbeit auf dem Feld kommt Gita nicht einmal ganz 2 Franken über. Die 30-jährige Gita wirkt düster, traurig und mindestens 20 Jahre älter. Im letzten halben Jahr war sie 2-mal schwanger, erzählt sie. Beide Mal mit einem Mädchen. Beide hat sie abgetrieben.
Ich habe schon 3 Mädchen und mein Mann arbeitet nichts. Daher ließ ich die Mädchen abtreiben. Mein Mann will keine Mädchen mehr. Er will nochmal seinen Jungen. Ich musste die Mädchen abtreiben, aber ich wollte das nicht. Niemand arbeitet in der Familie. Es wäre sehr schwierig geworden. Wir bekommen ab und zu Geld von meinem Vater, sonst haben wir nichts. Deshalb hätte ich auch einen Jungen abgetrieben.
Geholfen hat ihr bei der Abtreibung ihre Schwägerin. Die hat gewusst, wo sie hin muss. Und sie hat ihr aus Geld vorgeschossen für den Test mit Ultraschall und für die Abtreibung. Alles zusammen rund 10 Franken.
Der Arzt sagte mir sofort, dass es ein Mädchen sei. Ich musste nicht mal fragen. Ich weiß, dass es illegal ist. Aber was soll ich tun? Ich möchte kein weiteres Kind mehr. Als ich in die Klinik ging, bekam ich eine Spritze. Dann ging ich nach Hause und dort fand die Abtreibung statt, im 4. Monat. Seither fühle ich mich schwach und bin immer wieder krank.
Aber das ist ihrem Mann völlig egal. Er hat nur noch 1 Ziel, nochmal einen Sohn.
Es ist sehr schwierig, meinen Mann zu stoppen. Ich versuche es, aber es gelingt mir nicht. Er schlägt mich auch. Ich liebe ihn nicht mehr. Aber ich kann nicht mal aus dem Haus, denn in diesem Dorf darf eine Frau nicht raus. Es ist für mich wie ein Gefängnis. Wenn ich verhüten würde, würde er mich wieder bedrohen, weil ich nicht schwanger würde. Er würde mich wieder schlagen und mich vielleicht sogar aus dem Haus werfen. Aber ich kann meine Kinder nicht bei ihm lassen. Und wenn ich sie mitnehmen würde, wohin soll ich gehen? Ich könnte nur für kurze Zeit zu meinem Bruder. Danach müsste ich an einen anderen Ort. Meine Mutter lebt nicht mehr. Und mit meinem Vater kann ich nicht offen reden.
Gita erzählt und die Kinder, die neben ihr sitzen, hören zu. Auf ihren Gesichtern ist kaum Erregung zu sehen.
Die Kinder wissen alles. Sie sehen ja, was hier passiert. Sie versuchen jeweils mit dem Vater zu sprechen. Aber er hört weder auf mich noch auf seine Kinder. Ich denke nicht an die Zukunft. Ich weiß nur, dass ich sehr viel Geld brauche, um meine Töchter zu verheiraten.
Die älteste Tochter von der Gita ist 14. Heiraten sei für sie noch kein Thema. Sie würde gerne wieder in die Schule gehen, erzählt sie. Aber weil der Vater nicht arbeitet, müssen sie daheim bleiben. In Indien sind nur die ersten 5 Schuljahre gratis. Darum müsste die Familie für die älteste Tochter jetzt pro Monat 150 Rupien zahlen. 3 Franken. Die Situation von der Gita und ihrer Familie sei kein Einzelfall, sagte Devender Kumardhammer. Er ist Sozialarbeiter im Dorf und hat eine Organisation gegründet, die den Frauen helfen will, ihre Situation zu verbessern.
Wir haben eine patriarchalische Gesellschaft, ohne Respekt, aber mit viel Gewalt gegenüber den Frauen. Deshalb lassen hier so viele das Geschlecht der Ungeborenen bestimmen und treiben Mädchen ab. Zudem ist die Mitgift bei uns noch immer weit verbreitet. Im Schnitt bezahlen die Eltern der Mädchen 10 Lakhs, also 1 Million Rupien pro Tochter. Das ist etwa das 10-fache Jahreseinkommen. Es gibt auch immer mehr Männer, Muslime wie Hindus, die zwei Frauen heiraten. Wenn sie von der ersten Frau keinen Sohn bekommen, dann heiraten sie einfach ein zweites Mal.
Das hat zum Beispiel auch der Mann von der Minu gemacht. Die Minu ist um die 40, so genau weiss das niemand da, nicht einmal sie selber. Ursprünglich kommt sie aus Assam, aus dem Nordosten von Indien. Ihre Eltern haben sie verheiratet, wo sie 14
war.
Mein Mann war schon einmal verheiratet und hatte drei Töchter. Er wollte aber noch einen Sohn, deshalb suchte er eine zweite Frau. Da eine Freundin aus Assam mit einem Mann aus diesem Dorf hier verheiratet wurde, hörten meine Eltern von meinem zukünftigen Mann. Sie besuchten das Dorf. Man zeigte ihnen das Bild eines jungen Mannes und meine Eltern willigten in diese Heirat ein. Danach kehrten sie wieder nach Hause zurück, denn die Hochzeit wurde auf später verschoben und so lange konnten sie nicht bleiben. Ich merkte erst später bei meiner Hochzeit, dass man uns alle getäuscht hatte. Nicht der Mann auf dem Foto kam zur Hochzeit, sondern mein jetziger Mann, der viel älter ist als ich und ja auch schon verheiratet war. Als ich meinen Mann zum ersten Mal sah, habe ich ihn mit Großvater angesprochen. Ich merkte nicht, dass ich mit ihm verheiratet werden sollte. Und als er zum ersten Mal zu mir aufs Bett kam, hatte ich keine Ahnung und stieß ihn vom Bett. Später zwang er mich mit Gewalt mit ihm zu schlafen. Am Anfang schrie und weinte ich, dann wurde es zur Routine. Trotzdem entschied ich mich zu bleiben, da ich ja schon verheiratet war. Zudem verstand ich weder Hindi noch Englisch. Ich sprach nur Assami, die Sprache meiner Heimat. Hier im Dorf lebten wir alle zusammen. Ich, er und seine erste Frau, alle im gleichen Haus. Und sie war sehr glücklich, dass er nun einen Jungen bekommen konnte. Heute lebt sie nicht mehr. Mit der Zeit ist dann die Liebe gekommen zwischen meinem Mann und mir. Jetzt lieben wir uns beide.
Nicht nur mit Liebe sie kann, auch die Söhne. Mittlerweile haben Minu und ihre unterdessen etwa 75-jährige Mann 5 Söhne. Auch die haben schon geheiratet. Zum Teil auch sie Frauen aus Assam. Wie schon für sie, sei das Einleben auch für ihre Schwiegertöchter nicht einfach gewesen. Tausende von Kilometern von daheim weg, sagt Minu. Die Sprache ist ihnen fremd, das Klima ist anders und das Leben ganz allgemein.
Wenn sie hierher kommen, kommen sie in eine ganz andere Welt. In Assam sind die Frauen sehr frei. Hier aber müssen sie im Haus drinnen bleiben, das Gesicht bedecken, wenn Fremde ins Haus kommen. Zudem essen sie anders als wir. In Assam essen sie vor allem Reis, hier Weizen. Auch sind die Frauen in Assam besser gebildet als hier. Aber trotz allem fühlen sich meine Schwiegertöchter wohl bei uns. Sie sind froh, eine Schwiegermutter aus Assam zu haben. Und meine Söhne lieben ihre Frauen auch sehr. In Assam gibt es viele Frauen, die in unser Dorf heiraten könnten. Aber ich habe die Schwiegertöchter nicht gekauft. Ich habe Mitgift bezahlt für sie. Für die Ältere kaufte ich Schmuck im Wert von 80.000 Rupien. Und nächstes Jahr wird auch die Jüngere etwas bekommen.
Schmuck also für rund 1.500 Franken, fast ein Jahreslohn. Kein Problem für die Minu, sagt später der Sozialarbeiter Devendra Kumar Dhamma. Sie vermittelt junge Frauen von Assam in sein Dorf, hier in der Nähe von Delhi, und kassiere jedes Mal. Das Problem aber ist,
wer etwas Illegales macht, wird nie offen darüber sprechen. Minu verlangt etwa 20 bis 25.000 Rupien pro Braut, also bis 500 Franken pro Frau. Sie hat mindestens 20 Frauen vermittelt, allein hier bei uns im Dorf. Kürzlich erst hat mir jemand erzählt, dass seine Familie diese Summe bezahlt habe. Wir können nichts dagegen machen. Niemand wird aussagen, aber um sie bei der Polizei anzuzeigen, brauchen wir einen schriftlichen Bericht. Nur wenigen konnten wir bisher helfen. Ein Mädchen aus Bihar, einem der ärmsten Bundesstaaten in Indien, konnten wir retten. Sie sagte schriftlich aus, dass sie gekauft wurde. Noch eine Frau aus Bihar wurde hierher gebracht. Doch ihr Mann haute ab mit einer anderen Frau. Die Frau aus Bihar, die ein Baby hatte, wurde hier über 2 Monate festgehalten. Und auch ein Mädchen aus Varanasi, der heiligen Stadt am Ganges, kam so in unser Dorf. Wir haben ihren Vater angerufen und ihr Vater kam und holte sie zurück.
Dass sie heute zu wenig Mädchen haben, das hat schon vor vielen Jahren angefangen. Nicht erst vor 10 Jahren, wo zum ersten Mal ein mobiles Ultraschallgerät ins Dorf kam.
Früher konnten wir das Geschlecht vor der Geburt nicht bestimmen. Bei der Geburt, die meist zu Hause stattfand, waren nur die Hebamme und die Schwiegermutter dabei. Wenn es ein Mädchen war, haben die beiden das Kind einfach umgebracht, erdrosselt oder erwürgt. Man erzählte dies natürlich nicht. Offiziell war es eine Totgeburt oder das Mädchen war krank und starb.
Und heute schätzt er, dass 70% von den Frauen, die zum zweiten Mal schwanger sind, das Geschlecht vom zweiten Kind bestimmen lassen. Das, obwohl das Bestimmen vom Geschlecht illegal ist. Darum gibt es auch keine genauen Zahlen, sagt der Sozialarbeiter.
Direkt mir koi yes nahi kehta. Ach, hum kar rahe hain. Kanun direkt mein, agar hum jisse baat kar rahe the.
Weil mich jeder kennt und weiß, was ich mache, spricht niemand öffentlich zu mir. Sie geben dies nie zu. Diese Kliniken und Ärzte, die Ultraschalluntersuchungen durchführen, haben Kontaktpersonen in den Dörfern. Nachbarn und Verwandte sagen den Schwangeren, wer diese Personen sind. Wenn die schwangeren Frauen dann zur Klinik gehen, machen sie die Tests und verschlüsselt wird ihnen gesagt, ob es ein Junge ist oder ein Mädchen. Wenn es ein Junge ist, sprechen sie zum Beispiel von einer Banane. Wenn es ein Mädchen wird, von einer Chili. Eine dieser Kontaktpersonen in den Dörfern ist oft die sogenannte Asha, eine Art Gemeindeschwester, die unterste Stufe des öffentlichen Gesundheitssystems. Sie wäre eigentlich für die Pflege und Betreuung während der Schwangerschaft zuständig. Doch diese Ashas, aber auch Ärzte und Krankenschwestern, bringen die Schwangeren in die Kliniken zum Ultraschalluntersuch. Und anschließend führen sie zum Teil die Abtreibungen auch selber durch. Es gibt dafür natürlich keine Beweise. Nichts wird notiert. Man kann es nicht überprüfen. Aber sie alle bekommen eine Provision. Die Ashas, Angestellte des Staates, Krankenschwestern und auch Ärzte bekommen von den Kliniken oder Ärzten, die die Ultraschalluntersuche durchführen, Geld dafür, dass sie die Frauen in die Kliniken bringen. Und sie verdienen nochmals, wenn sie selber die Abtreibung durchführen. Und da sie alle ausgebildet sind, wissen sie, wie man eine Abtreibung durchführt.
Die Folgen fürs Dorf sind je länger, je deutlicher zu sehen und zu spüren.
Es gibt viele sexuelle Gewalttaten im Dorf. Frauen und Mädchen sind hier nicht mehr sicher. Früher sagten wir, Frauen seien auf der Straße nicht sicher. Aber jetzt sind sie auch nicht mehr sicher innerhalb der Familie. Heute entscheidet das Geld über die Heirat. Wenn die jungen Männer keine Frau mehr finden, bezahlen sie für die Frauen. Und manchmal tauschen die Familien auch einfach die Söhne und Töchter. Dann heißt es, eure Tochter wird die Frau unseres Sohnes und euer Sohn bekommt unsere Tochter zur Frau. Normalerweise macht man Angebote, diese werden geprüft und je nachdem wird geheiratet. Früher wurde alles Mögliche überprüft. Erziehung, Einkommen, Familie. Heute wollen sie einfach eine Frau. Viele Männer teilen sich auch eine Frau. Ein Mann zum Beispiel wird Witwer. Sein Bruder hat eine Frau. Nach dem Tod ihrer Schwägerin ist sie die Frau von beiden Brüdern. Es kann also sein, dass eine Frau Kinder bekommt von beiden Männern, beiden Brüdern. Das hat noch einen finanziellen Vorteil für die Familie. Das Land bleibt in der Familie. Aber auch darüber spricht natürlich niemand. Bei uns sind Frauen und Mädchen nur noch eine Sache. Und so werden sie auch behandelt.
Eine verheerende Entwicklung, sagt auch Sabu George, ein Aktivist. Er setzt sich seit bald 30 Jahren gegen Mädchenmord und Mädchenabtreibungen in Indien ein. Die Schuld daran sagen vor allem die Ärzte und Ärztinnen.
Sex selection is promoted by the medical profession. For them, it's yet another way to make money. So if you look, go to the biggest hospitals in Delhi, you will find that there are certain doctors who only produce boys.
Für die Ärzte gibt es so die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Sie werben dafür. Es gibt Ärzte, die nur Knaben zur Welt bringen. Und man kann sicher sein, dass es zu einem Abort kommt, wenn es ein Mädchen ist. Und zu 90% zu einem Kaiserschnitt, wenn es ein Junge ist. Auch damit verdienen die Ärzte mehr. Weder Regierung noch Gesellschaft denken, dass es sich dabei um ein Verbrechen handelt. Sie sprechen vielmehr von einem gesellschaftlichen Übel. Aber das Gesetz ist sehr deutlich. Ärzte dürfen das Geschlecht nicht bekannt geben. Doch es ist ein profitables Geschäft. Und in Indien ist es so, dass Patienten, die versichert sind, mehr bezahlen für eine Behandlung als solche, die nicht versichert sind. In Indien warten alle Ärzte nur auf eine Möglichkeit zu betrügen, sei es die Patienten, die Krankenkassen oder auch die Mädchen.
The entire medical profession is always waiting for an opportunity to cheat everybody, whether it's a health insurer, whether it's a patient, whether it's the girl who is to be born.
Aber die Ärzte sind nicht die einzigen, die profitieren. Auch für die Industrie sei es ein Geschäft, sagt der Sabu George.
In the early 90s, India was importing ultrasound machines.
In den 90er Jahren hat Indien angefangen, Ultraschallgeräte zu importieren. Und schon bevor Indien diese importierte, wussten wir, dass sie in China zur Geschlechtsbestimmung gebraucht werden. Als man die Geschäftsführer der Firmen, die diese Ultraschallgeräte herstellten, fragte, ob sie dies in Indien auch tun möchten, verneinten sie. Aber sie brachten sehr leichte Ultraschallgeräte nach Indien, die man in ein Auto stellen konnte und mit ihnen überall hinfahren konnte. 2001 verlangte der Staat dann, dass sie die Maschinen nur noch an Kliniken verkaufen durften. Damals wurden auch die Verkaufszahlen der Firmen bekannt gegeben. Wir stellten fest, dort, wo es am meisten Ultraschallgeräte gab, dort gab es am wenigsten Mädchen. Heute werden die Ultraschallgeräte immer billiger. Am billigsten sind die chinesischen. Sie kosten weniger als 2 Lakhs in die Scherupien.
So the cheapest ultrasound machines are Chinese, where a few for a lakh or a 1.5 to 2 lakhs, you can buy an ultrasound machine today.
Also weniger als 4'000 Franken. Vor 20 Jahren hatten sie die Hoffnung, dass weniger Mädchen abtrieben werden, wenn die Frauen besser ausgebildet sind, sagt der Sabu George. Aber gerade das Gegenteil sagt der Fall.
But what we have found in the last 20 years, like 2001, the census data clearly had indicated, the more educated a woman has becomes, the less the number of girls she has. That is, a woman who is illiterate has more girls than a woman who has gone to primary school, who has more girls than a woman who has gone to secondary school. The woman who has finished post-graduation will have the least number of girls.
Jetzt stellen wir fest, dass je besser die Mütter ausgebildet sind, desto weniger Mädchen haben sie. Die Familien werden immer kleiner. Und je reicher eine Familie ist, desto weniger Mädchen haben sie. Und leider kopieren dies die anderen Schichten. Alle sind sehr frauenfeindlich.
Die privileged people are setting very bad examples for the masses. So the middle classes, the lower middle class, everybody is following the same anti-women practices.
Dazu hat auch das Bild von der sogenannten kompletten Familie beigetragen, die die indische Regierung verbreitet hat, um die Bevölkerung von der Kleinfamilie zu überzeugen. Die Eltern mit 2 Kindern, einer Tochter und einem Sohn. Für viele Inder sind bis heute die Familie ohne Sohn nicht vollständig, sagt auch Charlene Randeria. Sie ist Inderin, lebt aber schon seit vielen Jahren zu Europa und ist Soziologieprofessorin zu Zürich und zu Genf. Die Bevorzugung von Buben hat auch mit der Religion zu tun, mit dem Hinduismus.
Weil im Hinduismus der Glaube fest verankert ist, dass nur Söhne die Todesrituale für ihre Eltern durchführen können. Und das heißt, man erwirbt sich Meriten auch jenseits, indem man einen Sohn hat. Aber es gibt auch ganz handfeste ökonomische und soziale Gründe. Sie müssen sich eine Gesellschaft vorstellen ohne Sozialstaat. Das heißt, man ist sehr stark auf die eigenen Kinder angewiesen im Alter. Und wenn es sich um eine arme Familie handelt, auch nicht nur im Alter, sondern einfach im Alltag. Und Mädchen sind auch im Alltag sehr wertvoll, weil sie der Mutter zur Hand gehen mit sehr viel Hausarbeit und helfen bei den kleinen Geschwistern zu erziehen mit. Aber wenn es um Bargeld geht, Cash, einen Beitrag zu leisten, was Geld für die Familie anbringt, dann schaut man sofort auf die Söhne, man investiert in deren Bildung, sie werden dann außerhalb des Hauses sozusagen arbeiten bei armen Familien auf dem Land als in der Agrartätigkeit, also als landlose Landarbeiter oder auch auf dem Bau oder nachher mit besserer Schulbildung natürlich andere Berufe und mit universitärer Bildung auch noch andere Berufe. Aber die Töchter, die heiraten und werden damit Mitglied in der Familie ihrer Schwiegereltern und leisten keinen ökonomischen Beitrag mehr zu der Familie ihrer Eltern. Das heißt, Eltern sind auf dem Sohn angewiesen.
Nicht nur, dass die Töchter ein Elternhaus mit der Heirat verlassen, auch die Tradition vom Erb und von der Mitgift spielt eine wichtige Rolle.
Frauen erben sozusagen vorzeitig schon bei ihrer Hochzeit, nicht? Die Mitgift ist sozusagen die vorzeitige Erbe, denn es sind die Söhne oder die Brüder, die dann einfach Hof oder Land oder Haus, also die nicht bewegliche Güter übernehmen. Die Frauen bekommen ihre Erbe entweder in Form von Schmuck oder Haushaltsgegenstände oder dazu auch noch Bargeld zur Hochzeit. Also die Mitgift ist etwas, was mit der Frau mitgeht. Und daher diese Erbregel führt auch dazu natürlich, dass die Männer es verantwortlich dafür verantwortlich sind in einer patrilineare Gesellschaft. Man gibt den Namen in der Linie des Vaters weiter, man gibt Hof und Gut und Haus auch in patrilineare Erbfolge weiter. Und obwohl die Regierung versucht hat, dieses Gesetz gesetzlich zu ändern, also eine gleichberechtigte Erbfolge für Mädchen und Jungs, also Söhne und Töchter hinzubekommen, in der Praxis macht man das nicht. Und welche Schwester wird gegen ihren Bruder prozessieren in so einem Fall, um an diese Erbteil heranzukommen? Denn wenn etwas nicht stimmt, wenn Ehekonflikte gibt, sind Frauen auf ihren Bruder angewiesen. Sie müssen eventuell dort Unterstützung holen. Wenn die Ehe scheitert, werden sie zu ihrem Elternhaus zurückkehren. Und das heißt, sie sind auf ihren Bruder angewiesen. Emotional, ökonomisch, sozial. Und diese Mitgift ist nicht eine Einmalzahlung. Der Bruder ist verpflichtet, sein Leben lang an seine Schwester und die Kinder der Schwester auch noch Geschenke zu machen. Das heißt, dieser Fluss an Geschenken fließt immer sozusagen vom Vater zu Tochter, vom Bruder zu Schwester. Und dadurch wird man auch diese Bindungen nicht kappen wollen, wegen einer staatlich geänderten Erbschaftsregelung. Das heißt, das Gesetz bleibt auf Papier und in der Praxis geht es weiter.
In Indien gibt es alle 10 Jahre eine Volkszählung. Und die letzte hat deutlich gezeigt, woher die Präferenz für Buben in Indien geführt hat. Auf 1'000 Buben, die zwischen 0 und 6 Jahre alt sind, sind im Schnitt im letzten Jahr nur 914 Mädchen gekommen. Und in Bundesstaaten, wo früher noch mehr Mädchen auf die Welt gekommen sind, werden immer mehr weibliche Föten abgetrieben. Zum Beispiel in Kaschmir im Himalaya, in Maharashtra mit der Wirtschaftsmetropole Mumbai oder eben in Uttar Pradesh.
Aktivisten rechnen damit, dass in den letzten 10 Jahren zwischen 8 und 12 Millionen Mädchen in Indien abgetrieben worden sind. Und das, obwohl das Bestimmen vom Geschlecht seit 1994 gesetzlich verboten ist. Das neueste Resultat hat sie schockiert, sagt Soziologieprofessorin Shalini Randeria.
Schockierend waren mehrere Sachen. Einmal das Sexratio, wie wir das nennen, die Anzahl von Mädchen zu Jungs oder Frauen und Männer, dass es immer mehr zu Ungunsten von Frauen sich verschiebt, und zwar in vielen Teilen des Landes, nicht nur an einem spezifischen Teil. Was genauso schockierend war die Tatsache, dass in den Bundesstaaten, wo ein sehr rasantes wirtschaftliches Wachstum gibt, das heißt Teile des Landes wie Punjab oder Gujarat oder Maharashtra, wo agrar oder industriell ein großer Reichtum erwirtschaftet wird, dort sehen sie besonders schlecht aus. Das heißt, wir können nicht einfach aus einer simplen modernisierungstheoretischen Annahme schließen, dass wenn ein Land oder ein Teil des Landes wirtschaftlich besser geht, wird eine Gleichberechtigung automatisch passieren. Was genauso schockierend ist, war die Tatsache, dass diese Unterschiede oder diese Einstellung gegenüber Mädchen, eine negative Einstellung, eine Diskriminierung von Mädchen bis hin zu Tötung von weiblichen Hürden ist genauso verbreitet bei ärmeren Familien als bei Mittelschichtsfamilien und den reichen Familien.
Dafür sieht Charlie Randeria vor allem einen Grund.
Die Werte ändern sich sehr langsam, also diese sehr starke Söhnepräferenz bleibt. Andererseits aber ist ein sehr großer staatlicher Druck, weniger Kinder zu haben. Das heißt, wenn eine Familie einfach nur ein oder zwei Kinder haben soll, dann wünscht sich diese als Söhne. Wenn man wie früher 4, 5 Kinder hatte, dann natürlich war es viel einfacher, 1, 2 Mädchen darunter zu haben. Aber ist man unter Druck, nur noch 1 oder 2 Kinder zu haben, verstärkt das die Söhnepräferenz leider noch mehr. Und ich glaube, das ist eins der Gründe dafür. Das Leben verteuert sich. Das heißt, Kinder kosten mehr Geld, man muss in deren Bildung investieren, man muss in deren Gesundheit investieren. Und wenn man diese Investitionen auch dann mit knappen Einkommen vornehmen will und die Söhnepräferenz bleibt unverändert, dann hat es solche unheilige Folgen wie die Entscheidung, hauptsächlich Söhne zu bekommen und keine Mädchen, was eine sehr kurzfristige Entscheidung ist, also sowohl für Familien, aber auch für die Gesellschaft. Das hat einmal zur Folge, dass in verschiedenen Gegenden und in Indien in bestimmten Kasten in diesen Gegenden Heiratspartner fehlen. Und in China wissen wir, dass in so einer Situation verschiedene Sachen passieren. Die Ökonomen haben immer geschrieben, das ist doch wunderbar, wenn es eine Knappheit an Frauen gibt, dann steigt deren Wert und Besseres kann nicht passieren. Und wir sehen hier an der Realität, wie schlecht diese ökonomischen Modelle sind und wie fernab von der Wirklichkeit. Denn wir wissen aus China, Frauen werden verschleppt. Sie werden verkauft, sie werden über der Grenze geschmuggelt, aus Korea und benachbarten Ländern geholt. Sie werden von einem ländlichen Gegend in die Stadt verschleppt und verkauft. Also die Verknappung sozusagen führt zu nichts Gutes. Es führt zu noch mehr Gewalt und Diskriminierung.
Für Charlie Randeria, die indische Soziologieprofessorin, die in der Schweiz lehrt, ist klar, dass auf der politischen Ebene etwas müsste ändern.
Es ist ein bildungspolitischer Ansatz, dass man wirklich konsequent versucht, von klein auf andere Werte zu vermitteln. Ein wichtiger Punkt wäre auch, Chancengleichheit zu schaffen auf allen Ebenen. Und wir wissen, wie schwer auch unsere Gesellschaften hier in Europa sich damit tun. Wir haben alle einen langen Weg dahin. Und wie sehr die verschiedenen Berufsgruppen auch sich dagegen wehren, dass da Gleichberechtigung oder gleiche Löhne und so weiter geschaffen werden. Alle Gesellschaften auf der Welt sind unterentwickelt, was Gleichberechtigung, Geschlechtergleichheit anbelangt. Alle haben einen langen Weg vor sich bis hin zu diesem Ziel. Erbrecht finde ich ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn wir Frauenautonomie stärken wollen, dann ist es sehr gut, wenn Frauen nicht nur Geld verdienen, sondern auch selbstbestimmt darüber verfügen, wenn sie auch gleichberechtigt sind bei der Erbe, dass sie auch wissen, dass sie Rechte haben, die ihnen nicht weggenommen werden können.
Und neben der Umsetzung der Gesetze müsse die Regierung auch eine offene Diskussion über die Situation der Frauen in Indien zulassen, meint der Aktivist Sabu George. Denn, so fragt er sich, wieso ist es möglich, dass in Indien eine Frau verkauft werden kann und weit weg von ihrer Familie mit zwei Brüdern kann verheiratet werden.
It's possible because men in our country do not respect women. It's possible because the government is not bothered. It's possible because civil society is also not spoken against and have campaigned vigorously.
Es ist möglich, weil die Männer in Indien die Frauen nicht respektieren, weil die Regierung das Gesetz nicht umsetzt. Die Regierung möchte auch keine Medienberichte zu diesem Thema. Sie hat lieber Berichte zum wirtschaftlichen Wachstum. Die Eltern aber verkaufen ihre Töchter, weil sie sonst nicht überleben können. Aber das ist nur möglich, weil die Gesellschaft dies akzeptiert. Diese Form von Gewalt provoziert nur neue Gewalt. In Indien ist es nicht wie im Westen, wo man sich gegen Gewalt wehrt. Gewalt ist hier in Indien seit Tausenden von Jahren Bestandteil unseres Lebens, Teil der indischen Gesellschaft. Aber wir haben uns immer gut verkauft. Wie das mit der Demokratie. Da sagen wir auch immer, dass wir die Größte sind der Welt. Dabei leben Abermillionen sehr unwürdig.
The government of India is even denying visas to journalists, foreign journalists to cover these issues, you see. The government only wants to cover to world to know about our 9% growth, 8% economic growth, you know. They do not want the world to know the violence women are facing, the other social practices which exist in an even more violent way than it was 20 or 30 years ago.
Das zu ändern sei ein langer Weg, sagt Sabu George. Und redet, wenn er von der Abtreibung der Mädchen redet, auch immer wieder von einem Genozid. Ein Hoffnungsschimmer sieht er aber gleich, und zwar bei den Jungen.
The youth have started speaking against it. Now, will they also practice?
Die Jungen haben angefangen, sich gegen das Töten der Mädchen zu äußern. Aber werden sie auch so handeln? Jetzt, solange der Genozid anhält, müssen wir die Ärzte stoppen, das Geschlecht zu bestimmen und Abtreibungen durchzuführen. Die Menschen werden irgendwann realisieren, was sie machen, aber die Frage ist, wann.
We have to start somewhere, and right now, when the genocide is going on, we cannot allow the doctors to profit, which is really getting worse and worse. The societies also will come to terms about these things at some point, but when it will come.
Der Wunsch nach einem Sohn ist und wie selbstverständlich die Idee geworden ist, dem nachzuhelfen und die Mädchen einfach abzutreiben, das hat auch Mitu Kurana erfahren, am eigenen Körper. Die junge Ärztin lebt in Delhi und ist seit 2004 verheiratet. Ihren Mann, auch er ein Arzt, hat ihre Familie durch ein Zeitungsinserat gefunden. Die beiden Familien haben dann nach gut indischer Art die Hochzeit arrangiert. Mit Kurana ist bei der Hochzeit daheim ausgezogen und zu ihrem Mann und seiner Familie leben. Auch das ganz nach indischer Tradition. Ein paar Monate nach der Hochzeit ist die Mitukurana schwanger geworden. Mit Zwillingen. Schnell sind das Thema Geschlecht auf den Tisch gekommen. Und ihren Mann und ihre Schwiegerfamilie haben sie immer wieder unter Druck gesetzt. Sie haben wollen, dass sie das Geschlecht der zwei Kinder bestimmt. Weil das aber für sie nicht in Frage sei, hat sie sich geweigert. Auch dann noch, wo ihr Mann angefangen hat. Sie schlagen, sagt die Mitukurana.
But they tortured me, they stopped giving me food and water, there were not many fights for it. When I didn't yield, then my husband got it done by deception. They knew that I am I'm allergic to egg.
Sie haben mich misshandelt. Sie gaben mir nichts mehr zu essen und zu trinken. Als alles nichts nützte, offerierten sie mir eines Tages einen Kuchen. Sie sagten mir, es habe keine Eier drin, da ich allergisch bin auf Eier. Nachdem ich davon gegessen hatte, zeigte ich aber eine allergische Reaktion. Sie brachten mich in ein Spital, allerdings nicht in dasjenige, wo ich meine Schwangerschaftskontrollen machen ließ. Der Arzt machte einen Ultraschalluntersuch, obwohl dieser nicht nötig war und auch nichts mit der Allergie zu tun haben konnte. Und er sagte mir und meiner Schwiegerfamilie, dass es zwei Mädchen wären. Dann wurde ich entlassen. Und als ich nach Hause kam, machten sie mir viele Vorwürfe, dass ich nicht genug verdiene und Ähnliches. Und sie verlangten, dass ich die Zwillinge abtreiben ließe. Ich weigerte mich. Dann haben sie angefangen, mich zu misshandeln. Und irgendwann hat mich mein Mann die Treppe hinuntergestoßen. Am nächsten Morgen konnte ich meinen Eltern eine SMS schicken und mein Vater holte mich nach Hause. Weil ich Blutungen hatte, brachten sie mich gleich ins Spital und dort kamen meine Töchter zur Welt, in der 31. Woche. Weder mein Mann noch seine Familie wollten die Töchter sehen. Noch im Spital sagte mir mein Mann, dass ich die jüngere und schwächere Tochter zur Adoption freigeben müsste, wenn ich nach Hause kommen wollte. Ich willigte ein und meine Schwester adoptierte sie, einfach um meinen Mann ruhig zu stellen. Allerdings blieben die beiden Mädchen immer bei mir. Ich versuchte, wieder mit meinem Mann und seiner Familie zu wohnen, aber es gab sehr viel Gewalt in diesem Haus. Meine Schwiegermutter, eine ehemalige Lehrerin, versuchte sogar einmal, eines der Mädchen die Treppe hinunterzustoßen. Eines Nachts sagte mir mein Mann, dass er nicht mehr mit mir und unseren Töchtern leben wollte, und er stellte mich um Mitternacht auf die Straße. Er wollte eine einvernehmliche Scheidung, um frei zu sein und Söhne haben zu können. Doch mitten in der Nacht an einem Ort wie Delhi auf die Straße gestellt zu werden, das war einfach zu viel für mich. Meine Eltern haben mich zum Glück immer unterstützt. Sie sagten mir, dass ihr Haus immer auch meins sei und dass sie mich aber auch unterstützen würden, wenn ich zu meinem Mann zurückkehren würde.
So in the night at around 12:30 or 11:30 he threw me out of the house. He wanted a mutual divorce because he wanted to have sons and I had failed to give him sons. I mean, throwing me out in the middle of the night in a place like Delhi where anything can happen. So that was the last straw which I could take. And my parents have always been very supportive. They have been like, Mitu, it's your decision. If you want to stay here, this is your house. If you want to go back, that's your decision.
Zu ihrem Mann zurück ist Mitukurana nicht. Bis heute lebt sie mit den Zwillingen, die jetzt schon bald 7 sind, bei ihren Eltern. Und ihren Mann hat sie angezeigt. Ein steiniger Weg für die junge Mutter und Ärztin. Weil sie weder zu ihm zurück sei, noch eingewilligt hat in eine Scheidung, hat sie ihren letzten Job verloren. Einen Beamtenjob in einem Spital. Dort hat man sie unter Druck gesetzt. Sie hat verlangt, dass sie entweder zurück zum Mann gehen oder aber einwillige in eine Scheidung. Das, nachdem die Schwiegerfamilie mit ihrem Chef geredet hat. Verantwortlich dafür, dass in Indien so viele Mädchen abtrieben werden, sind die Ärzte und das medizinische Personal, weil sie das möglich machen, aber vor allem sind die Regierung, sagt die Mitukurana. Wenn sich die Haltung der Behörden, der Politiker und der Polizisten nicht ändern, dann verbessere sich auch die Situation für die Frauen in Indien nicht.
I think the first and the foremost thing is to implement the law properly. The thing is that every doctor who is doing this knows that he can get away by paying a few bucks.
Als erstes müsste die Regierung die Gesetze richtig umsetzen. Jeder Arzt, der das Geschlecht bestimmt oder eine Abtreibung macht, weiß, dass er nur ein wenig zahlen muss, wenn er erwischt wird. Mir wird nicht passieren. Es gibt keine Achtung vor dem Gesetz. Somit ist es nichtig. Denn ein Gesetz, das nicht umgesetzt wird, das sind nur ein paar Worte auf Papier. sonst nichts. Deshalb mache ich die Regierung dafür verantwortlich.
So the thing is, when there's no fear of the law, then how can you implement a law? A law itself is just a few words written on the paper. What matters is the implementation. I blame the most the government. I have been harassed the most by the authorities. Till date I am facing harassment from the authorities, from basically every authority you talk of, to go back to my husband, to do a settlement. Till date.
Bis jetzt machen mich die Behörden schlecht und sie sagen mir bis heute, dass ich zu meinem Mann zurückgehen und ihm einen Sohn schenken soll, wenn er das möchte. Alle Instanzen haben mir das gesagt. Vor den Medien sagen sie immer, wie schrecklich diese Gewalt gegen Frauen ist. Aber sie unterstützen keine der Frauen, wenn sie dann wirklich Hilfe brauchen oder den Ehemann anklagen. Sie sehen nichts Falsches, wenn ein Mann einen Sohn möchte. Ich habe den Premierminister angeschrieben, die Präsidentin, die Minister. Niemand half mir. Sie alle sagen, ich soll meinem Mann einen Sohn schenken, wenn er das möchte. Sogar die Polizei, die mich vor meinem Mann schützen sollte. Ein Polizist sagte mir, dass ich nie Recht bekommen werde, nicht mal, wenn ich sterbe. Sie machen mich zur Kriminellen, nicht meinen Mann. Für sie ist sein Verhalten normal. Ich aber tue Unrecht in ihren Augen, wenn ich meinen Mann und seine Familie anzeige. In ihrem Verständnis tut mein Mann nichts Falsches, auch wenn sie wissen, dass es verboten ist. Und die Polizisten, die mich schützen sollten, tun das Gleiche. Wenn bei denen zu Hause die Frau schwanger ist, dann handeln sie genau gleich. Deshalb bin ich für sie die Schuldige. Und sie lassen nicht locker. Auch heute Morgen haben sie mich wieder angerufen und gefragt, wieso ich nicht zurückgehen würde zu meinem Mann oder einwillige in eine Scheidung.
Yes, they have the law in their place, but they don't intend to implement it because in their mindset they don't believe anything is wrong in it. When women are pregnant in their houses, they ask them to. They see that it's being done. So it's me who's the culprit to drag my husband-in-law to the court for this. Till today morning, I've received a call that why don't you do a settlement with your husband?
Denn ihren Mann hat Scheidung gereicht. Mit Corona aber ist nicht bereit, sich scheiden zu lassen.
It's not that I want to stay married. As it is, I'm leading the life of a divorcee. It's the fact about why should he get the right to go ahead with his life, get married, have sons. I mean, dad would be putting, giving his intentions a clear yes. He threw me out because he wants to remarry to have sons.
Ich möchte nicht mit ihm verheiratet bleiben. Ich lebe ja sowieso schon das Leben einer Geschiedenen. Aber wieso soll er quasi frei werden und so zum Ziel kommen? Nochmals heiraten und dann einen Jungen bekommen? Er würde Recht bekommen und ich würde ja somit gutheißen, was er tut.
That would mean that I agree with whatever he is doing. I agree to the fact that, yes, there is something wrong in me. I've not given him sons. I don't think that there is something wrong in me. I think there is something wrong in him.
Und genau das will sie nicht. Und darum kämpft mit der Corona weiter. Für sich, für all die anderen Frauen zu Indien und vor allem auch für ihre zwei Töchter.
Leute, hört auf mit dem Verbrechen, bringt eure Töchter nicht um. Das nicht nur der Appell von der Mitu Kurana, sondern auch da der Appell in dem Lied, das wir jetzt gehört haben. Sie haben einen Doppelpunkt-Sendung gehört von Regula Ruetz auf drs1.ch. Sehen Sie jetzt noch Bilder zu dem Thema und weitere Informationen. Außerdem können Sie von dieser Sendung eine CD bestellen. Das können Sie machen morgen. Ab 8 Uhr zu den Bürozeiten auf der Telefonnummer 0848 840 800 oder unter radiokiosk.ch.
Telefonnummer für eine CD-Bestellung 0848 840 800. Sie können die Sendung auch sonst nochmal nachlesen bei uns im Internet unter drs1.ch.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.